Dieses einzigartige Gefühl von Hoch und Tief im Sport ist definitiv für mich immer erstrebenswert gewesen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir ein paar Runden im Waggon 28 mit einem echten Sportriesen drehen. Heute mit einem der erfolgreichsten Tennisspieler Österreichs und mit dem aktuellen Sportdirektor des ÖTV. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Jürgen Melzer.
Hallo.
Jürgen, Sie sind ja gebürtig aus Niederösterreich, Nähe Wien wir beginnen heute mit einem anderen Thema als mit Tennis, großer Fußballfan. Ja. Wir schauen nach Wien-Favoriten, sehen wir von hier aus. Wären Sie eigentlich lieber Fußballer als Tennisspieler geworden?
Ja, ist eine schwierige Frage, weil ich halt als kleines Kind eigentlich sehr viel Fußball gespielt habe, immer Fußballer werden wollte. Also wenn man mich mit 8, 9 gefragt hat, was ist so dein Ziel im Leben oder was möchtest du mal werden, dann wäre definitiv nicht Tennisspieler gekommen. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich einmal die Woche Tennis gespielt. Und Fußball war meine Riesenleidenschaft. Ich war mit Herz und Seele da dabei, habe in einer Mannschaft gespielt, habe ja leidenschaftlich gern trainiert und im Endeffekt, wenn man jetzt die Karriere im Tennis betrachtet, dann war es schon die richtige Entscheidung, sich aufs Tennis zu konzentrieren. Würde man mir jetzt die Chance geben und sagen, okay, du hättest das auch genauso weit im Fußball gebracht, naja, weiß ich nicht, für was ich mich entschieden hätte.
Sie haben erst mit 9 begonnen, Tennis zu spielen, was ja eigentlich jetzt nicht ganz so jung ist. Man würde sagen, man beginnt früher mit dem Tennisspielen. Wenn Sie jetzt noch einmal zurückschauen auf dieses Alter, würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen, werde Sportler?
Der sage, ich will Fußballer werden oder ich will Tennisspieler werden, du hast ja gar keine Ahnung, was das bedeutet, sondern du siehst nur im Fernsehen die Stars und denkst dir, okay, es wäre cool, wenn ich dort auch mal stehen würde. Der Weg dorthin ist ein ganz ein anderer und ein viel härterer und das, wie gesagt, das kannst du dir mit 9 gar nicht ausmalen. Würde ich es nochmal machen, definitiv. Ich glaube einfach, dass der Sport einem so viel gibt, was du im normalen Leben einfach nicht bekommen kannst. Zum Beispiel bei den US Open vor 22.000 Leuten zu spielen und den Applaus zu bekommen, das gibt es woanders nicht. Du sitzt nicht im Büro und dir klatschen selten 22.000 Leute zu. Und dieses ja doch einzigartige Gefühl von Hoch und Tief im Sport ist definitiv für mich immer erstrebenswert gewesen und deshalb würde ich es auf alle Fälle wieder machen.
Es war ja so, dass Ihr Tennistalent von einem Animateur in einem Kalabrienurlaub entdeckt wurde. Wann war dann klar, Ihr Papa war, glaube ich, auch großer Tennis-Fan und hat selbst auch Tennis gespielt, hat Sie damals mit zum Tennisplatz genommen, dass aus Ihnen einmal ein ganz großer werden kann im Tennis?
Damals definitiv noch nicht. Ich hatte da ja, dadurch, dass ich so spät begonnen habe, habe ich ja technisch extrem viele Mankos auch gehabt und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das Ganze auch ausgemerzt habe. Wann ich wusste, dass es wirklich was werden könnte, war wahrscheinlich erst mit 18, als ich dann, da bin ich innerhalb von 2 Wochen österreichischer Meister und dann habe ich 2 Wochen später Wimbledon Junioren gewonnen und dann kam das irgendwie so alles so geballt und du denkst dir, okay, jetzt hast du zumindest eine Chance.
Wie war das damals für Sie mit 18, so einen großen Schritt zu machen?
Ja, der Wimbledon-Titel, der dann eben 2 Wochen später nach diesem österreichischen Meistertitel gekommen ist, das war eigentlich so der Schuss so, in, so ein bisschen auch ins Rampenlicht. Also ich bin dort nicht als Mitfavorit reingegangen. Es war auch zu der Zeit gerade, wo Thomas Muster aufgehört hat. Und dann hat halt jeder irgendwie so den nächsten Muster gesucht. Und wenn dann jemand mit 18 halt da Wimbledon gewinnt und bist du halt schnell in so eine Rolle reingedrängt. Und war gar nicht so leicht, weil du halt überhaupt, wenn das über Nacht passiert, kannst du überhaupt nicht damit umgehen und weißt halt überhaupt nicht, wie du das einordnen sollst. Und ich habe dann doch 2 Jahre gebraucht, bis ich in die ersten 100 dann vorgestoßen bin. Das war für mich, glaube ich, auch der Vorteil, dass ich wirklich nicht jetzt, es war Wimbledon Junioren und dann gewinnst schnell ein großes Turnier und bist dann vorne dabei. Ich glaube, da ist sehr schwierig, dann mit diesem ganzen Ruhm umzugehen. Und ich habe mir dann doch mit den 1,5 Jahren, die ich da gebraucht habe, die Zeit geben, auch mitzuwachsen.
Der Höhepunkt Ihrer Karriere war 2010, 2011. Das war das absolute Hoch von Jürgen Melzer. Es sind ja einige erfolgreiche Momente nach dieser Meisterschaft gekommen. Aber ich möchte jetzt gleich zu dieser Zeit kommen, weil es ist unfassbar, was man da alles auflisten kann aus diesen 2 Jahren. Halbfinale, French Open, 3 Grand-Slam-Siege. Sie wurden zum Sportler des Jahres gewählt, waren auf der höchsten Platzierung, die Sie jemals erreicht haben in der ATP-Wertung, haben auch die Big Three besiegt in dieser Zeit. Also es ist unglaublich, was man da alles auflisten kann. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, Was für Emotionen kommen da zuerst in Ihnen hoch?
Ja, hauptsächlich Positives, weil ich doch, damals war ich 29 Jahre alt, hatte zum Glück schon eine gewisse Reife, auch um mit dem ganzen Erfolg dann auch umzugehen. Ich glaube schon, dass es schwieriger ist, wenn man das in jungen Jahren erlebt. Ich habe es geschafft, eben noch kurz bevor ich 30 geworden bin, im besten Tennisalter. Und das ist auch langsam, so wie meine ganze Karriere, glaube ich. Ich habe einfach immer Schritt für Schritt gemacht und irgendwann war es dann halt schon ziemlich weit oben. Und Erinnerungen sind natürlich toll, ob das jetzt das Viertelfinale ist gegen Djokovic in Paris oder dann zwei Wien-Siege. Wimbledon zweimal gewonnen, US Open gewonnen. Also das sind schon Dinge, die, wenn du jetzt das 18-jährige Ich wieder ansprichst und sagst, okay, das könntest du mal erreichen, setzt du damals eine Unterschrift drunter und sagst, ja, nehme ich, danke. Und wenn es nur das ist, was ich gewinne, dann ist das mehr, als ich mir je erträumt hätte. Also das waren schon zwei sehr coole Jahre.
Gibt es eine Sache oder einen Sieg oder vielleicht ein Spiel, das ganz besonders in Erinnerung bleibt?
Den Moment nach dem Matchball gegen Novak Djokovic im Viertelfinale von Paris, nach fast 4 Stunden harten Kampf, wo du dann merkst, okay, jetzt bin ich im Halbfinale von einem Grand Slam und darf dann gegen Rafa Nadal spielen. Das ist wahrscheinlich schon der Moment, den ich rausnehmen würde.
Und das ist der Schläger, den Sie dort mit hatten?
Genau, das ist einer von den 6 Schlägern, die damals im Back drinnen waren. Immer schöne Erinnerungen, wenn man sich das anschauen kann.
Und Jojo steht drauf, Ihr Spitzname.
Mein Tennis-Spitzname, ja. Außerhalb vom Tennis nennen mich ganz wenig Leute so, aber im Tennis gibt es ganz wenige, die mich nicht Jojo nennen. Ja.
Sie haben die Big Three in dieser Zeit besiegt, also Federer, Nadal und Djokovic. War der Sieg gegen Djokovic ein ganz besonderer? Und warum? Wie war dieses Spiel gegen ihn? Nehmen Sie uns da noch einmal mit.
Alle 3 Federer zu schlagen war für mich, glaube ich, sogar noch besonderer. Aber was Djokovic halt besonders macht, war bei einem Grand Slam im Viertelfinale. Ich war noch nie so weit vorher und auch danach nie wieder. Also das hat es schon besonders gemacht. Und was gegen Djokovic auch besonders gemacht hat, wo ich ja immer noch der Einzige bin, ich war 2-0 Sätze hinten und habe das Ding dann gedreht eben und habe dann eben 3-2 Sätze gewonnen. Es ist bis jetzt noch niemandem geglückt, wenn der Novak 2-0 Sätze vorne war, dass er dann noch verloren hat.
Was war in dieser Zeit generell dann anders als im Rest Ihrer Karriere, Ihrer Meinung nach? Dass Sie so im Flow waren, dass es so gut funktioniert hat?
Ich habe sehr lange einen Trainer gehabt, dem ich auch sehr dankbar bin. Das war Karl-Heinz Wetter, mit dem ich 13 Jahre gearbeitet und habe mich dann Anfang 2007 von ihm getrennt und habe dann Ende 2007 einen schwedischen Trainer engagiert, mit dem ich dann meine größten Erfolge gehabt habe. Und der hat dann aus mir noch einmal, ich hatte sehr viel Talent und war immer an richtig guten Tagen, habe ich viele Leute schlagen können, mir aber komplett die Konstanz halt einfach gefehlt, weil ich einfach auch, wie ich Tennis gespielt habe, war sehr risikoreich. Und der hat dann so irgendwie so in seiner stoischen schwedischen Ruhe aus mir einen sehr konstanten Tennisspieler gemacht. Da hat ihm einfach alles zusammengepasst und ich glaube einfach auch, dass ich zu der Zeit zu Recht auch dazu gezählt habe, weil ich einfach vom Tennis her eben nicht nur diese hohen Spitzen eben hatte, sondern einfach mein Grundfundament einfach viel höher war als die Jahre davor und das hat den Unterschied einfach auch ausgemacht. Mhm. Warum es danach nicht mehr so gegangen ist, ich habe mir dann 2011 im März oder so im Mai vor Rom eine Bandscheibe zerstört. Und mit dem habe ich dann eigentlich bis 2015 extrem zu kämpfen gehabt und dann wird man leider auch irgendwann älter und danach reicht es nicht mehr so ganz.
Wie ist das passiert mit den Bandscheiben?
Mit einem Medizinballwurf in Rom, einen blöden Winkel gehabt und voll durchzogen und ja, wenn ich den auslassen könnte, das hätte ich gern gemacht. Ich glaube, dass ich dann noch ein bisschen länger erst jetzt hingestanden wäre, aber das hat mich dann so ein bisschen zurückgeworfen.
Sie hatten ja generell mit Verletzungen zu kämpfen. Würden Sie sagen, dass, wenn all das nicht passiert wäre, dass es noch weiter für Sie raufgegangen wäre?
2011, als das passiert ist, stand ich am höchsten. Das ist eigentlich am Höhepunkt meiner Karriere passiert.
Platz 8 war das.
Platz 8 im Einzel, Platz 6 im Doppel. Das war schon bitter natürlich. Was aber ein bisschen schwierig war, war einfach, dass wir extrem lang gebraucht haben, um herauszufinden, was es war. Also es ist nicht gleich der Bandscheibenriss diagnostiziert worden, sondern wir haben fast 4 Jahre gebraucht, um wirklich zu wissen, was es war. Und irgendwann hat es dann einen ein Arzt herausgefunden, der mich sehr dankbar war, weil ich habe dann im täglichen Leben einfach schon, am Tennisplatz selber ist es noch am besten gegangen, aber Autofahren oder so war halt extrem schmerzhaft, Sitzen war extrem schmerzhaft. Ich bin dann teilweise zu, kurz bevor wir dann rausgefunden haben, was es ist genau, war ich in Rotterdam und war dann eigentlich nur noch bei so Restaurants essen, wo man stehen hat können, weil Sitzen war nicht mehr so gut. Also ja, hätte es weiter, ich wäre vielleicht länger dort vorne gestanden. Aber im Endeffekt sind das Dinge, kann man eh nicht mehr ändern und da muss man auch nicht großartig drüber dem Ganzen nachweinen, weil das, ich habe eine gute Karriere gehabt, ich würde es nochmal so unterschreiben, also alles gut.
Platz 6 war die höchste Platzierung, die Sie hatten im Doppel. Im Doppel generell sehr, sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem haben Sie den Pokal von den US Open mit, den Sie gemeinsam mit Philipp Petschner geholt haben. Warum hat es im Doppel so gut funktioniert für Sie?
Auf der einen Seite glaube ich, weil ich eben so als ich jünger war, so viel Fußball gespielt habe, dass ich halt aus einer Teamsportart eigentlich gekommen bin und mir das im Tennis immer gefehlt hat. Deswegen habe ich auch so gern Davis Cup gespielt. Dieses Teamgefüge, mit jemandem gemeinsam was gewinnen oder eben auch dann auch mal bittere Niederlagen einzustecken, aber zusammen, das hat mich immer fasziniert und deswegen habe ich immer auch gern doppelt gespielt und war eben auch einer der wenigen Topspieler, die immer beides gespielt haben. Die Partnerschaft hat generell sehr gut funktioniert. Wir haben 2 Grand Slams gewonnen, haben uns 2-mal für die World of Finals qualifiziert, waren abseits vom Platz auch wirklich gut befreundet, was immer hilft. Und wir haben eben auch aufgrund von unserer Freundschaft eben super auch harmoniert und haben da eben zu dieser Zeit halt sehr viele Erfolge halt einfahren können. Und das sind auch schon coole Erinnerungen. Also wir haben 2010 damals eben Wimbledon gewonnen und 2011 dann die US Open.
Das sind schon dann wahrscheinlich besondere Erinnerungen.
Definitiv. Und in Wimbledon ist ja so, da stehe ich 3-mal. Also gibt es eine schöne Wand, wo man in Gold eingraviert wird. Da stehe ich als Junior drauf, dann immer als Doppelsieger und immer als Mixed-Sieger. Es ist schon schön, wenn man dort hinkommt und sich dort verewigt hat. Das wird einige Generationen überleben. Und wenn man kleiner dann irgendwann vielleicht dort hinkommt und schaut, dass der Papa dort steht, ist das auch schön, wenn man das zeigen kann.
Das heißt, jedes Jahr dabei in Wimbledon?
Heuer war das erste Jahr, wo ich nicht dabei war. Ich wurde die letzten Jahre, gab es immer so ein Legendenturnier unter Anführungszeichen, wo man eingeladen werden muss. Und ich habe 22 das letzte Mal gespielt. Und 2022, 2023 bin ich zu dem Turnier eingeladen worden, deswegen war ich dort, das war das auch cool. Das sind so die 2 Wochen im Jahr, wo man das Aufhören ein bisschen wehtut, dass du sagst, in Wien kann man nicht mehr spielen beim Turnier in der Stadthalle und Wimbledon muss man auslassen, das tut ein bisschen weh.
Wann kamen das erste Mal die Gedanken, ob sie aufhören wollen, dass sie aufhören wollen, dass sie mit den Gedanken gespielt haben?
Definitiv bei meiner letzten Ellbogen-OP, also ich glaube, das war 2017, war es so, dass ich gemerkt habe, okay, es geht im Einzel nicht mehr so, wie ich es gern hätte und ich kann nicht mehr auf Dauer das Trainingspensum auch fahren und hatte dann auch mit meiner Plantarfaszie so Probleme mit dem Fuß, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, der Level wird auf Dauer nicht mehr reichen und ich möchte aber aufhören, nicht weil ich nicht mehr gut genug bin, sondern weil ich es selber entscheiden will, wann das passiert und da muss ich sagen, im Nachhinein, ich habe im Einzel aufgehört mit noch einem Sieg gegen Miloš Raonic, der damals, glaube ich, 18 in der Welt war. War mein letztes Match in Wien. Und im Doppel, das ich noch wirklich professionell betrieben habe, war bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft beim World of Finals in London noch ein Finale erreicht, also noch einen 2. Platz. Und habe, glaube ich, als Nummer 11 meiner Karriere damals beendet. Das war mir extrem wichtig. Also, dass sie sich nicht lustig machen und sagen, okay, was macht er da eigentlich noch? Sondern, dass man noch auf einem Niveau aufhört, das passt.
Ja, genau. Das, oder? Ja.
Und es war eben auch speziell, weil in der Woche war mein damaliger Manager, Gott hab ihn selig, Ronny Leitgeb, hat dann noch mich in der Woche begleitet. Deswegen hat der halt immer auch eine spezielle Bedeutung.
Verabschiedet haben Sie sich bei den ersten beiden Gruppen 2021, war das dann, gemeinsam mit Alexander Zverev?
Genau, das war glücklich, weil durch die Corona-Zeit ist die Rangliste eingefroren worden und ich hatte dann die Möglichkeit, einfach im nächsten Jahr für mich zur Gaude noch einmal Paris, Wimbledon und die US Open zu spielen. Als ich gesehen habe, okay, es reicht eigentlich immer noch für Wien auch noch. Ich brauche zwar einen, der richtig hoch steht, aber es könnte sich ausgehen. Habe ich dann den Sascha eben gefragt und habe gesagt, du kannst dir vorstellen, das einmal noch zu spielen. Und der hat innerhalb von 3 Sekunden gesagt, ja, glaube nicht dabei.
Wie emotional war das auch, dort verabschiedet zu werden vom Publikum?
Ja, schon, weil Familie war dabei, Management war dabei, also wirklich Freunde. Da nochmal zu spielen und dann wirklich die Chance bekommen, auch vor Publikum nochmal auf Wiedersehen zu sagen, war schon cool.
Das Angebot vom österreichischen Tennisverband Sportdirektor zu werden, ist das etwas, was Sie angestrebt haben?
Wir haben 2017, glaube ich, mal gegen Russland Davis Cup gespielt. Und da war die damalige ÖTV-Präsidentin, die Christina Tote war, hat mich angesprochen, ob ich mir das mal vorstellen könnte. Da habe ich noch bei Weitem noch nicht ans Aufhören gedacht. Und habe mir gedacht, okay, ja, unter gewissen Umständen kann ich mir das schon vorstellen. Und eben dann 2020 hat Magnus Brunner eben als ÖTV-Präsident kandidiert und hat mich da eben gefragt, ob ich das machen würde. Mit ihm halt gemeinsam, und da hat mir einfach das Gesamtpaket total gefallen. Und mir war wichtig eben, dass das professionell aufgezogen ist, dass wir ein super Präsidium haben, die auch wirklich was vom Sport eben auch verstehen, aber auch eben mich auch arbeiten lassen. Also ich wollte jetzt nicht dort sitzen und irgendwie so eine Marionette sein und sagen, ich muss mir jede Entscheidung, die ich treffe, irgendwie fünfmal absegnen lassen, dann mache ich es nicht, sondern ich schaue halt, dass ich meine Arbeit so gut wie möglich mache, und wenn es ankommt, kommt es an, und dann darf ich weitermachen, und wenn es auch nicht so ist, dann halte ich aber auch für meine Fehler auch den Kopf hin, und so ist das auch und so ist es auch immer noch, und das war mir halt auch extrem wichtig.
Wie sieht es denn um die Zukunft der österreichischen Tennis-Perspektiven auch aus? Dominik Thiem hört ja auf bei den Erste Bank Open.
Genau. Ich glaube schon, dass wir über Österreich verteilt einige haben, die da in die Fußstapfen treten könnten, aber die brauchen ihre Zeit. Also bei den Mädels haben wir eine Anna Bircher, die ist 14, eine Lili Dacker, die ist 16, die wirklich außerordentlich gut sind in ihren Jahrgängen. Bei den Burschen hatten wir einen Joel Schwärzler, der eben die Nummer 1 der Jugendweltrangliste ist. Wir haben jetzt einen Thilo Bermann. Wenn man das runterbricht, zählt er auch zu den besten 10 Tennisspielern in seinem Jahrgang, der ist 16. Also da gibt es schon Leute, die da folgen können. Aber ich finde halt, wir in Österreich machen halt oft diesen Fehler, dass das alles so schnell gehen muss, und die haben gar keine Zeit, sich zu entwickeln, und der Schwärzler war jetzt die Nummer 1 der Jugendweltrangliste, und es dauert jetzt nur noch ein halbes Jahr, bis der in die Fußstapfen von Dominik tritt und in Wien im Halbfinale steht. So läuft es halt nicht. Wenn man halt näher an der Materie dran ist, dann weiß man das. Ich würde es mir auch wünschen, ich hätte es auch super gern, dass er der nächste Carlos Alcaraz ist, der mit 18 alles zerreißt. So realistisch muss man einfach sein, dass wir das im Moment nicht haben. Vielleicht kommt's. Aber so schlecht, wie wir jetzt in der Rangliste dastehen, so schlecht, glaube ich, sind wir nicht. Man muss eben einfach nur die Zeit eben auch den Spielerinnen und Spielern geben, dass sie sich so entwickeln, dass sie da vorne eben auch reinwachsen und sich da etablieren können.
Dominik Thiem hört jetzt mit 31 Jahren auf, ist irgendwie nach diesem US Open Grand Slam Sieg nie wieder so richtig zurückgekommen. Denken Sie, dass er auch unter diesem Druck der Erwartungshaltung, der da war, ihm gegenüber gescheitert ist?
Ich glaube, das wäre unfair, weil dem Druck und der Erwartungshaltung, dem hat er ja eigentlich standgehalten, indem er dann diese US Open auch gewonnen hat. Also es war ja bis zum Weg zum Grand Slam Champion, waren ja auch einige Finalniederlagen dabei bei Grand Slam Turnieren, und somit hat er das, diesem Druck hat er schon standgehalten. Ich glaube, dass er danach einfach abgefallen ist, kurz einmal, der Druck, und ich dachte, okay, jetzt habe ich das, und hat er mal kurz sacken lassen. Und dann kam ihm diese Handgelenksverletzung, und das ist das wichtigste Gelenk eines Tennisspielers, weil du einfach dort die Übertragung zum Schläger hast, und wenn das nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll, und das tut es offensichtlich nicht, weil er eben auch die Umdrehungen, die er vorher drauf hatte am Ball, die bekommt er nicht mehr hin, hat ihm das schon seine Karriere unter Anführungszeichen zerstört, und dass ein Dominik Thiem, der drittbeste Tennisspieler der Welt war, in Grand Slam gewonnen hat, sich nicht damit zufrieden gibt, zwischen 70 und 200 zu stehen, das kann ich nachvollziehen. Und insofern hat er eine unglaubliche Karriere hingelegt. Dennis Österreich muss dem ewig dankbar sein für das, was er uns mitfiebern hat lassen. Und deshalb wünsche ich ihm noch ein letztes schönes Turnier, und dann kann er selber sagen.
Wie sehr ist aber beim Tennis trotzdem der mentale Aspekt? Das war zwar auch bei ihm eine Handgelenksverletzung, auch bei Ihnen waren es Verletzungen, die dann schwierig waren, aber der mentale Aspekt im Tennis eigentlich trotzdem ausschlaggebend dafür, erfolgreich zu sein?
Wenn alles andere stimmt, also wie gesagt, man ist gesund, man hat genügend trainiert, man hat die Stunden reingesteckt und man hat ein gewisses Level, dann wird es im Kopf entschieden, ja. Und dann musst du einfach bereit sein, da auf den Punkt genau, um einfach auch deine Leistung zu bringen. Und das, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Manche haben einen Mentalbetreuer, manche sagen, machen sich das selber aus. Ich hatte 13 Jahre lang jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Da geht es oft gar nicht so viel ums Tennis. Da geht es generell, wie steht man im Leben, wie geht man mit Drucksituationen um, was passiert sonst so in einem, weil das wird ja sehr oft vergessen, hinter dem Sportler steht ja auch ein Mensch und der hat die gleichen Probleme wie jeder andere Mensch auch, nur tragt er seine halt sehr oft in der Öffentlichkeit aus und das macht es halt schwierig und mit dem umgehen zu lernen, ja, wie sagt man das am besten, du musst eine gewisse Härte zu dir selber haben, du musst eine gewisse Härte auch ins Umfeld reinbringen, dass halt manche Sachen lasst du einfach nicht an dich ran, aber das musst du dir erlernen. Also ich hatte das Glück, dass Social Media erst sehr spät in meiner Karriere ein Thema war und ich da schon mit 30 stehst anders im Leben als mit 20 und da kannst du anders mit Hate-Mails und Hate-Nachrichten umgehen, aber jetzt ein junger Spieler, was sich der alles anhören muss, mit der Begründung, ja, er kriegt eh gut zahlt im Tennis, da bin ich halt nicht der Meinung.
Ihre Beziehungen sind ja medial dann auch immer wieder ausgeschlachtet.
Natürlich.
Würde ich jetzt einmal sagen, in den Medien auch Ihre Scheidung damals. Wie war das für Sie? Wie haben Sie versucht, da eine Resilienz aufzubauen?
Das geht relativ, du lernst natürlich dazu und ich habe irgendwann für mich beschlossen, okay, ich möchte mich nicht verstecken. Also ich mag ein Leben weiterführen. Wenn ich eine Freundin habe, habe ich eine Freundin und dann zeige ich mich auch mit der. Und wenn man, ich war doch 20 Jahre Profi, da kommt, wie bei jedem anderen auch, gibt es mehrere Beziehungen. Und ich hatte nur, einmal hatte ich eine schlechte Erfahrung mit einem Journalisten nach der Scheidung. Der wusste das schon und hat das dann offen angesprochen bei einer Pressekonferenz, wo ich dann im Nachhinein ihm gesagt habe, okay, gut, das fand ich jetzt unter der Gürtellinie. Dass das natürlich die Leute interessiert, man erwischt sich ja selber oft, ob man jetzt irgendwo in der Zeitung liest und Klatsch und Tratsch und man lässt sich's durch. Muss man damit umgehen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach mit der Familie da eng zusammenhält und weil es ist, glaube ich, viel schwieriger für einen Elternteil, Schlechtes über sein Kind zu lesen, als für einen dann selber. Da stehst du irgendwann drüber, das lernt man. Und gesagt, ich bin auch froh, jetzt bin ich 10 Jahre mit der Fabienne zusammen, dass das ein Ende hatte und wir da eigentlich kaum in der Öffentlichkeit mehr stehen und das macht es schon angenehmer.
Haben Sie mit Fabienne Naderaier, ehemaliger Schwimmerin, Fabienne Naderaier, Melzer mittlerweile.
Melzer Naderaier, umgekehrt.
Melzer Naderaier, Entschuldigung. Haben Sie in ihr großes Glück gefunden?
Definitiv. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo meine Karriere ich war schon ziemlich viel verletzt und haben da eben viel Zeit miteinander verbringen können und haben dann 2 Jahre später eben unser erstes und einziges Kind bekommen, dass wir über alles leben und eben eine Familie aufgebaut und dann wieder zurückgezogen, dort wo ich herkomme und führen einfach ein ganz normales Familienleben und das ist schön, dass du halt diesen, natürlich erkennen dich noch Leute, aber nicht mehr so, wie es einmal war und das ist auch angenehm.
Und Ihr Sohn, wird der auch einmal großer Tennisspieler?
Der spielt einmal die Woche Tennis, es macht ihm Spaß, dieses eine Mal, aber er spielt 3-mal die Woche Handball. Das ist eher so sein Sport, den er.
Also kein Schwimmer und kein Tennisspieler. Schade eigentlich.
Schade oder auch gut so, weil den Vergleich brauchst du eigentlich eh nicht, glaube ich, als Kind dann, dass du ewig mit deinen Eltern verglichen wirst. Wenn er es noch irgendwie machen wollen würde, unterstützt man ihn natürlich. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, du musst jetzt Tennis spielen oder schwimmen. Er kann beides. Also für sein Alter, glaube ich, schwimmt er gut. Hat nicht die Wasserlage vom Papa geerbt, zum Glück die von der Mama. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass es jetzt, wenn du im Sommer irgendwo bist, musst du keine Sorgen machen, er geht nicht unter. Das ist schon viel wert. Aber jetzt im Sport, wir unterstützen ihn. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du musst Spitzensport machen. Es ist gut, dass er Sport macht, das ist uns schon wichtig, weil du kommst, glaube ich, schon auf wenig blödere Gedanken, wenn man Sport und vor allem auch einen Mannschaftssport macht. Aber dass man sagt, okay, du musst, nein.
Neben Ihrer Beschäftigung als Sportdirektor beim österreichischen Tennisverband stehen Sie natürlich selbst auch noch am Tennisplatz und sind vor allem noch Kapitän vom Davis Cup. Da sind Sie Rekordmann mit 39 Einberufungen und 78 Einsätzen. Warum liegt Ihnen das am Herzen?
Ich muss sagen, das geht wahrscheinlich von meinem Papa zurück. für uns war immer so, also ich bin so erzogen worden, das Nationalteam, das jetzt Fußball oder Tennis war, das war immer das Allergrößte. Und das war, als ich auch angefangen habe, Tennis zu spielen, ich wollte unbedingt mal ins Davis Cup Team. Habe das zum Glück relativ früh geschafft mit 18 Jahren und das hatte für mich einfach immer Priorität. Also es war für mich, wenn ein Turnierkalender im Jahr entstanden ist, dann waren diese 2 Wochen fix eingeplant. Das haben nicht alle so gehandhabt und manche, der eine oder andere hat dann halt mehr auf seine Karriere geschaut, aber für mich, mir hätte einfach was gefehlt. Und deshalb war mir das so wichtig und deshalb, glaube ich, habe ich auch so viele Einsätze zusammengebracht, dass ich halt immer zur Verfügung gestanden bin und wenn ich nicht verletzt war, war ich immer dabei. Und ich hatte zum Glück eine lange Karriere, insofern sind wir auf 78 Einsätze gekommen. Und als mir dann im Zuge des Sportdirektors auch der Davis Cup Kapitän angeboten wurde, war das für mich, sagt man so schön, ein No-Brainer. Da habe ich natürlich sofort zugesagt, bin da auch mit Feuer und Flamme dabei und das ist halt das Näherste, was du noch an diesem schönen Sport irgendwie dabei sein kannst, auch als Davis Cup Kapitän, bist nah dran, sitzt am Platz, lebst das nochmal richtig mit, das macht schon richtig Spaß.
Jürgen Melzer, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben unsere paar Runden hier auch genossen. Und zum Schluss gibt es noch das Gästebuch der Riesen. Und dafür machen wir ein Foto. Lächeln. Perfekt. Bitte einmal eintragen. Mit einem schönen Spruch. So, bitte einmal vorlesen.
Vielen Dank für die schönen Runden. Es war mir eine Ehre.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Schön, dass Sie mit dabei waren, meine Damen und Herren. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Und jetzt steigen wir aus. Wir sind nämlich angekommen.